was ich tue, ist eine Tropfe im Ozean. Da hat mir schon jemand gesagt, okay, der Ozean ist gemacht von vielen Tropfen und Lehrerinnen und Lehrerinnen sind im Prinzip viele, viele Tropfen in diesem Ozean, weil der Einfluss ist enorm.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast, Begegnungen in der Teeküche. Heute gibt es ausnahmsweise mal zu Beginn meine Stimme aus dem Off, um diese Folge ein wenig anzumoderieren. Dieses Jahr, zum 27. Januar, war ich eingeladen zu einem Vortrag von Avi Appelstein. Dieser fand in der Aula eines Kölner Gymnasiums statt und auch zuvor waren wir schon so ein bisschen in E-Mail-Kontakt und wie es so ist, hat es vorher nicht so richtig geklappt zeitlich und dann am 27. Januar konnte ich hingehen. Avi ist Sohn von Shoah-Überlebenden, in Israel geboren, lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Er ist Psychotherapeut und, wie er es selber beschreibt, Hobbyhistoriker aus Zwang und Überzeugung. Jahrzehnte damit verbracht, die Geschichte seiner Eltern aufzuarbeiten, zu dokumentieren und recherchieren. Er war in Archiven wie Yad Vashem und den Arolsen Archives und sehr fassend auf den Spuren seiner Eltern unterwegs. Das alles stellt er nicht nur in Schulen, aber auch in Schulen einem interessierten Publikum vor. Der Vortrag, bei dem ich war, hat 3 Stunden gedauert, auch wenn es sich nicht wie 3 Stunden angefühlt hat. Und im Nachhinein haben wir beschlossen, eine gemeinsame Podcast-Folge aufzunehmen. So ist es also zu diesem Gespräch gekommen und wir standen vor der Schwierigkeit zu entscheiden, wie viele Inhalte des Vortrags fließen in diese Folge, in unser Gespräch ein und wie sehr kann es auch ein Gespräch über seine Arbeit in Schule und die Bedeutung, die er dieser Arbeit zumisst, werden. Das haben wir versucht, uns irgendwie in diesem Spannungsfeld zu bewegen. Und natürlich gibt Avi aus diesem Grund auch sehr viel Kontext und versucht immer wieder ein wenig zu springen zwischen der Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart und auch seinem Leben in Deutschland, seiner eigenen Geschichte und seinem Blick auf Schule heute. Wir hoffen, wir haben diesen Balanceakt geschafft und ihr könnt euch jetzt gleich selber davon überzeugen. Eine weitere Sache, die ich noch vorwegschicken möchte, ist eine Content Note. Denn in diesem Gespräch spricht Avi auch über sexualisierte Gewalt, die seine Mutter im Alter von 14 Jahren durch deutsche Soldaten erleiden musste. Die Schilderungen können also belastend sein und darauf möchte ich euch an dieser Stelle hinweisen. Jetzt genug von mir, es geht los mit der Folge. Und wie immer freue ich mich über konstruktive Kritik und Interaktion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Begegnungen in der Teeküche heißt es eigentlich, aber wie so oft sitzen wir, ich zumindest im Wohnzimmer. Bei dir sieht es ein bisschen nach Lesearbeitszimmer aus, aber vor den Bildschirmen und wir treffen uns online. Ich würde dich bitten, dass du dich wie alle anderen GästInnen hier auch selber vorstellst.
Liebe Nicole, erstens vielen Dank für die Einladung. Ist auch nicht selbstverständlich. Man kann das vielleicht an meinem Akzent schon, werde später auf meine Grammatik vielleicht zu erkennen. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Bin in Israel geboren, aufgewachsen. Eltern, die beide Holocaust-Überlebende gewesen, schon verstorben leider. Ich habe diese Erfahrung, dass sie hatten gehabt, von klein an in mir eingeatmet. Nicht, weil jemand hat das gewollt oder absichtlich beabsichtigt, aber das war so. Das war so eine Art von Atmosphäre zu Hause, die beherrschte. Ich habe eine Mutter, die sehr, sehr gelitten, ich werde sagen, pathologische, posttraumatische Erfahrung, die sie lebenslang tatsächlich bis zum letzten Atemzug begleitet haben. Und einen Vater, der, sagen wir so, besser das damit umgehen konnte, hat das in seiner Art weniger auf uns beeinflusst, in der negative Form, sagen wir so. habe aber sehr, sehr viel von beide sehr positiv auch gelernt und das eigentlich meine Leben gestaltet und ich glaube auch meine zukünftige Beruf letztendlich. Ich kann anfangen mit der Schule, weil das ist ein sehr wichtiger Ort für mich gewesen oder nicht. Für mich eigentlich in seinen Einfluss gewesen. Und zwar dieses, bei mir war das in eine negative Form, weil ich habe begegnet eine Klassenlehrerin, die bei ihr nicht Musikunterricht genommen, weil sie war auch der Musiklehrerin, wurde komplett ignoriert und ich war eine von denen, die nicht Musik genommen. Und das kam zu mir zu so einem Gefühl von Ungerechtigkeit, dass irgendwann mein Vater hat mir erzählt, dass ich kam zurück von der Schule, hat die Tasche auf die Boden geschmissen und seit dann habe ich nie mehr wieder Hausaufgaben gemacht. Und das war dieses Gefühl von Ungerechtigkeit, die wahrscheinlich von Anfang an bei mir sehr prägend gewesen. Aus der Natur der Geschichte von meinen Eltern, die PRP habe ich die verstanden am Anfang. Ich kann sagen, dass ich mit 4 war ich schon eine Erwachsene in vielen Hinsichten. Ich habe eher meine Mutter, ich war ein Parent for my Mutter, statt umgekehrt. Natürlich, ich wurde versorgt, ich war oberversorgt, ich hatte nie Hunger in der Sinne. Alles, was meine Eltern haben erlebt, haben sie versucht, dass wir nicht erleben als Kinder. Aber wie gesagt, diese Erfahrung in der Schule war für mich sehr prägend. Und ich war richtig eine Leseratte, was man sagt dann auf Deutsch. Das heißt, ich habe kein Buch verschluckt. Ich war in mehrere Büchereien, weil sie da durfte nicht mal 2 Bücher in eine zu nehmen. Vor einer Woche, da war ich in mehrere Büchereien eingeschrieben. Auch Bücher haben mein Leben begleitet. Ich springe viele Jahre nach vorne. Ich war, ich glaube, der Ende der Grundschule. Bei uns, das war damals 13 oder Anfang der Highschool mit 14, habe ich eine Begegnung gehabt mit einer Person, nicht nur ich persönlich, sondern die ganze Klasse, mit einer Person namens Tuvia Friedman, der ein Holocaust-Überlebende wie meine Eltern gewesen. Übrigens, in meiner Kindheit habe ich nur Holocaust-Überlebende gekannt. Auch die Kinder, die ganze Nachbarschaft war von Holocaust-Überlebenden. Es gab keine älteren Leute. Alt war die Person, dass wir haben Onkel Johanan genannt, weil mein Vater hat ihn Onkel Johanan. Er war tatsächlich der Onkel meines Vaters. Wir wussten aber nicht, was der Begriff Onkel bedeutet, weil wir hatten keine anderen Verwandten. Dann er war für uns Onkel Johanan. Also er war im Vergleich alt. Er war damals 50 oder so. Ja. Diese Begegnung, aber zurück zu der Begegnung mit Tuvia Friedman, hat mich so beeindruckt, geprägt, ich kann nicht sagen, dieses Thema, wie er hat erzählt über den Holocaust, die nicht anderes gewesen, als was mein Vater mir erzählt. Mein Vater hat mir sehr viel erzählt, meine Mutter hat nur ihre traumatischen Erlebnisse. Mein Vater in meinen Augen war eine Art von ein Held, weil er hat immer von der Situation in KZs, hat das geschafft, davon rauszukommen. Und meine Mutter in der Sinne war ein Opfer und mein Vater ein Kämpfer. So zu sein. Aber beide haben mir gegeben sehr, sehr viel Emotionales. Und das heißt, dass eigentlich, dass ich sehr, sehr dankbar meine Mutter, nicht weil sie hat gelitten, aber durch ihre Leid habe ich unheimliche Empathie entwickeln können. Und die habe ich auch in mein restliches Leben, ich glaube, so getragen. Diese Begegnung mit Tuvia Friedman, das mache ich gleich den Sprung zu heute. Warum mache ich das heute in Schulen? Später habe ich das Buch von damals, das heißt auf Englisch von Viktor Frankl, der übrigens war in der gleichen Transport mit meinem Vater von Auschwitz zu Dachau, habe ich sein Buch, auf Deutsch heißt das trotzdem Ja zum Leben, sagen, auf Englisch Man's Search for Meaning. Und diese Sinnsuche wurde für mich zentral in alle Ebenen, in religiöse Ebenen. Ich war damals nicht religiös, aber heute werde ich mich als religiös bezeichnen. Religiös bedeutet nicht praktizierend, nicht achten auf die 316 Gebote, außer wenn sie mir für mich sehr, sehr viel Sinn machen. Dann achte ich sehr, aber aus einem anderen Grund, aus der Innere. Ich kann sagen, dass ich habe irgendwo der kantische kategorische Imperativ in mir eingebaut. Und da gibt es eine jüdische Geschichte von Rabbi Hillel, das ist zitiert auch in Islam und auch im Christentum. Im Christentum ist durch das Buch von Tobit eingebracht. Aber das, was dir verhasst ist, tu kein anderes zu. So ist das. Und es gibt auch, ich glaube, eine deutsche Phrase for that, wie ist das, was du nicht willst, dass
man dir tut, das füge keinem anderen zu, glaube ich.
Ja, so, genau so. Ist eine Form von das Gleiche im Prinzip. Und das ist eine Grundlage für empathische und friedliche Leben. Und leider Gottes, die meisten handeln nicht, weil sie sind so geboren, sie handeln nicht, weil Interessen kommen im Leben. Und klar, wenn es kommt zu Staaten, Staaten handeln prinzipiell nur aus Interessen. Nicht, dass sie wollen das Moral verbergen, aber wenn es passt nicht mit der Moral der Interessen, werde ich in erster Stelle kommen. Das hat mich in mein Leben viel bewegt. Das kam dazu, dass ich habe auch in meinen militärischen Dienst, weil es in Israel war für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich gehe zum Militär. Kam zu einem Punkt später bei Reservedienst, dass ich habe geweigert zu Sachen, die ich konnte mit meinem, nenn das mein Gewissen, nicht zusammenbringen. Ich habe geweigert, damals weiter in den Libanon-Krieg teilzunehmen. Und am Ende, wer hatte recht? Ich hatte recht, weil Israel nach 20 Jahren ist rausgegangen davon, ohne was zu erreichen. Ich habe geweigert, in der Westbank zu dienen. Weiter und weiter. Das kam dazu, dass ich wurde verurteilt und ich wurde nach mehreren Male, wo das war so ein Katz-und-Maus-Spiel, habe ich Israel verlassen mit schwerem Herzen. Das war tatsächlich meine Sprache, mein Land. Aber war mir klar, dass der persönliche Preis, dass ich muss, prinzipiell musste ich jedes Mal so ungefähr 3 Monate im Knast, jedes Jahr, bis ich aufgebe oder sie aufgeben. Und das war für mich zu viel. Und ich habe Israel verlassen mit schwerem Herzen, kam ich zurück, wurde wieder verurteilt, habe ich nochmal, dann habe ich endgültig verlassen und durch ganz andere Umwege kam ich via Australien. Heute konnte ich da ein Bürger sein, nach Deutschland wegen einer Frau, die ich dort kennengelernt, und kam ich sehr temporär nach Deutschland. Die ersten 6, 7 Jahre habe ich kein Wort Deutsch gesprochen, wollte ich auch nicht. Fühlte mich als Verräter. Der Fakt, dass ich hier in Deutschland lebe, fühlte mich sehr, sehr schlecht damit. Ist auch ein Paradox. Ich lebe in einer deutschen Frau. Damit hatte ich überhaupt kein Problem. Der Fakt, dass sie ist eine Deutsche, war für mich nicht eine Manko, weil keine kann dafür tun irgendwas, wo er ist geboren und ist sowieso. Und jeder hat das Recht für ein würdiges Leben, egal wo ist man geboren. Aber trotzdem, Deutsch zu werden, war für mich ein sehr, sehr schweres Unterfangen. Und ich habe dann sehr, sehr lange verweigert in mir und irgendwann habe ich realisiert, jedes Jahr ich sage, okay, ich gehe weg, habe ich schon 7 Jahre. Und dann konnte ich, glaube ich, binnen 3 Monate, weil ich habe immer die deutsche Sprache gehört, konnte ich, so binnen 3 Monate konnte ich mich schon ausdrucken auf Deutsch. Ich kann sagen, meine Begegnung mit dem Thema Holocaust hat angefangen dann viel intensiver. Ich weiß nicht, ob dann, schon vorher viel intensiver, weil ich verbrach unheimlich viel Zeit hier in Köln, in der Germania Judaica. Jeden Tag fast war ich da und Bücher gelesen. Gibt es da Präsentbücher, man kann sie nicht mitnehmen. Teilweise waren auf Englisch, ein großer Teil eigentlich am Anfang. Und ich habe getroffen, habe mehr und mehr realisiert, wie viel Unrecht hier auf deutschem Boden stattgefunden nach dem Krieg. Nicht nur vor dem Krieg, während dem Krieg, sondern nach dem Krieg. Wie wenig wurde dafür die Zuständige dafür bezahlt? Wie viele Leute geblieben im Prinzip? Heute, mir ist klar, ich bin Psychotherapeut, mir ist klar, dass man wechselt nicht eine Persönlichkeit binnen einer Regierung wechselt und das ist ein langer Prozess und man muss dahinter stehen und man das wollen und da ist genau die Kräfte war dagegen. Also keiner wollte im Prinzip Verantwortung tragen und die Folgen war, dass tatsächlich die deutsche Gesellschaft hat nur PAP gewechselt. Dann kam der sogenannte 68er, die sogenannte Gegenbewegung, und heute haben wir eine gewisse Art von AfD, die auch Gegenbewegung ist. Ich habe mich sehr, sehr viel beschäftigt mit diesem Thema. Ich habe unheimlich viel recherchiert, war in vielen Archiven, ich war in unheimlich viele Begegnungsorte, ehemalige Lagern. Mehr und mehr, langsam ist geworden sozusagen ein Thema, die ich in einer Seite, ich würde sagen, Psychotherapeut für mich war eine Art von Berufung. Das war auch für mich ein sehr langer Prozess, nicht leichter Prozess, weil ich habe das mit Deutschen in der Schweiz gemacht und der Widerstand gegen diese Themen war auch da sehr präsent, sehr, sehr präsent. Das heißt, ich habe ja, aber durch diese Kämpfe, dieses Thema wurde für mich mehr und mehr zentral, nicht nur aus der historischen Sicht. Ich glaube, sie muss zentral für jeder Mensch auf der Erde sein. Weil es gibt so eine Kapitalverbrecher wie diese, gibt es viele ähnliche, nicht in dieser Dimension, nicht in dieser Planung. Und das zeigt, das sind Menschen, die haben das gemacht. Es sind nicht ihre Bestien, es sind nicht ihre Leute, die ideologisiert zu einer Form, die am Ende ermöglicht, dass Menschen verlieren jegliche Empathie. Oder sie haben eine Spaltung. Also das ist der psychologische Erklärung dafür. Sie können sich spalten, sie können mit ihren Kindern spielen und sehr liebe Väter sein oder Mutter. Gab es auch Frauen, viele Frauen, die beteiligt gewesen. Und wenn sie sind an der Front oder in ihrem Job sozusagen, sie sind da. Ein Beispiel dafür ist dieser Film oder der neue Film über das Interest of Zone of Interest. Man sieht diese zwei Welten, die physisch nur ein paar Meter voneinander sind. Und trotzdem, ein Mensch kann das mit sich tragen, kann sich so spalten. Ich werde das hier kürzen, ist ein langer Prozess, aber irgendwann durch auch persönliche Schicksale, ich war immer wieder mit der Frage, bleibe ich in Deutschland und so, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, ich trage auch Verantwortung hier in dieser Gesellschaft, weil ich Teil davon, schlicht und einfach. Habe meine Verantwortung gegenüber israelischer Gesellschaft nicht verloren, nicht vertilgt dadurch. Ja, habe bis heute einen israelischen Pass und nur vor der Wahl hier habe ich einen Beantrag von einem deutschen Pass. Das heißt, ich lebe hier 30 Jahre ohne deutschen Pass. Also ich wollte Einfluss in der Wahl haben. Ich habe den aber, es ist ein sehr langer Prozess heute, bis heute den noch nicht bekommen. Aber das ist für die nächste Wahl wird das gültig sein. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich lebe in einer Gesellschaft, ich möchte sie nicht frage von beeinflussen. Also, wer bin ich, dass ich werde beeinflussen, sondern gibt es bestimmte Grundsätze, wir leben in Demokratie und diese Demokratie sollte bewahrt werden und immer sich verbessern und nicht immer kleiner und schlechter werden. Und das ist eine Situation, das für uns vorsteht. Und ich tue das nicht für mich. Ich werde nicht, einen Tag werde ich nicht da. Ich habe überhaupt keine Angst von dieser Situation in der Sinne von Angst, von persönlicher Befürchtung. Ich habe sowieso selten Angst, also das, von Begegnung, wirkliche Art. Aber das ist also ein Auftrag, den ich auf mich genommen. Man kann sagen, aus Überzeugung erst, aus humanistischer Überzeugung und auch aus, ich würde sagen, aus meiner religiösen Sicht vielleicht. Nochmal, Religion, das Wort ist nicht. Man glaube einfach nicht, dass wir sind die Krönung der Schöpfung und wir sollen ein bisschen zurückhalten und uns nach Grundsätze uns verhalten, weil es gut für uns alle. Es werde letztendlich für uns, außer die haben so viel Macht, sie wollen diese Macht nicht abgeben. Aber sie sind nicht die Mehrheit, sie sind die Minderheit. Und sie schleppen mit sich Leute, die von ihrer Teller vielleicht essen und was gewinnen, aber auf lange Sicht, wir zerstören diese Welt. Ich glaube, meine erste Handlung von kategorischem Imperativ, kann ich sagen, war, dass ich mit 18 wurde ich Vegetarier. Ist nicht, dass ich komme jetzt mit einer Plädoyer für jeder Vegetarier zu werden. Ist eine persönliche Sache. Aber das war, ich habe gedacht, okay, ich tue nicht anderes, was ich nicht, dass mir passiert. Dann folge ich das. Und sage sozusagen eine rote Faden in mein Leben. Und das danke ich eigentlich, oder sagen wir mal so, zu dir. Gedanken oder Erfahrungen kam ich durch diese Begegnungen, die ich hatte, erst mit meinen Eltern. Und später mit anderen, das konnte Bücher sein, es konnte, was ich habe erzählt über Tuvia Friedman, oder in negative Formen, wo ich hatte eine Lehrerin, die für mich, ich gehe davon aus, dass ich werde heute ohne die, nicht die Schuld auf sie, aber meine Reaktion dazu, werde ich wahrscheinlich irgendwelchen Professor zu irgendwelchen, vielleicht zur Geschichte, heute in irgendwelcher Universität sein. Aber das hat mich im Prinzip weggetragen davon, von der offiziellen Studium. Und aber ich erkenne heute, wie viel Macht und wie viel Wichtigkeit haben Lehrer und Lehrerinnen in ihrer Hand. einfach oder nicht in der Hand, auch in der Hand, also das Sprichwort vielleicht, aber sie haben einfach einen enormen Einfluss. Und das ist genau der alte, wo man kann diesen Einfluss in positiv oder in negativ gestalten. Und deswegen, ich trage deine Verantwortung gut ab vor alle die alle Lehrkräfte. Du machst das auch mit Begeisterung, das ist für mich ganz klar von der Engagement. Du findest Zeit für so eine gesellschaftliche Engagement. Das finde ich, das ist unser, jeder Bürger soll das in seinen Möglichkeiten tun.
Ja, vielen Dank. Mir sind natürlich jetzt direkt sehr viele Sachen auch durch den Kopf gegangen, über die wir sprechen könnten. Wir wollen uns ja auch heute Zeit nehmen, über unterschiedliche Dinge zu sprechen. Eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist und die sich vielleicht so ein bisschen deckt mit Themen, über die ich auch ganz viel nachdenke, ist so die Frage danach, egal jetzt ob unfreiwillig oder freiwillig, wo eigentlich Räume zum Lernen, zur Entwicklung, zur Reflexion stattfinden. Und in dem, was du gerade geschildert hast, ist mir aufgefallen, wie sehr dein Leben auch geprägt ist von Ambiguitäten, von vielleicht Gleichzeitigkeiten, von Spannungen, von auch so kognitiven Dissonanzen oder dem Wahrnehmen von kognitiven Dissonanzen und wie sehr das auf der einen Seite bestimmt auch sehr anstrengend ist, aber auf der anderen Seite vielleicht auch Motor ist für deine Arbeit, die du heute machst, für deine Haltung, vielleicht auch für deinen Blick auf die Welt. Und das ist für mich immer so ein sehr spannender Punkt, weil das ja nicht automatisch selbst gewählt ist. Das hast du ja schon beschrieben. In Teilen kann man sich das vielleicht irgendwann auch aneignen oder so reclaimen und sagen, was mache ich jetzt damit? Aber anfangs ist es ja erstmal Zufall, in was für eine Familie man geboren wird, was man für Erfahrungen dadurch macht. Und das ist einfach was ich jetzt gerade so ein bisschen herausstellen wollte, weil ich das so super wichtig finde, dass du das auch betont hast, dass das nicht irgendwie ein geradliniger Weg ist, sondern auch etwas ist, was auch hätte anders verlaufen können. Also niemand, der einen Lebensweg hat wie du, als heute sagt man ja oft auch Zweitzeuge, ne? Ich weiß nicht, wie du zu diesem Begriff stehst, muss deinen Weg gehen und sagen, ich mache jetzt Demokratiearbeit in Schule, ich möchte aufklären, ich möchte mit Menschen ins Gespräch kommen. Gleichzeitig sind diese Ambiguitäten oder vielleicht auch dieses Wahrnehmen von, ich war auch nicht immer ganz klar, was man dann vielleicht weiterträgt und weshalb man sagt, es ist gerade so wichtig, diese Räume zu eröffnen. Deshalb erstmal danke, dass du das geteilt hast.
Ich bin zwei Zeuge bezüglich, was meinen Eltern widerfahren in die Zeit, wo sie waren in Konzentrationslager. Aber ich bin Erstzeuge, ich bin Zeitzeuge auf der Wirkung, was diese Erfahrung mit denen gemacht. Und zwar in erster Hand. Und die prägt mich natürlich, nicht nur mich, es prägt jeder, der in dieser Generation aufgewachsen, es prägt jeder anderes tatsächlich. Weil ich bin, und vielleicht durch die Zufälle, wenn gibt's Zufälle, der Fakt, dass ich bin in Deutschland, tue ich das so, vielleicht wenn ich wäre in Australien oder wäre in Israel geblieben, hätte ich andere Sachen getan, auch wenn das Thema hätte mich weiter interessiert. Ich gehe davon aus, aber in Israel, wenn ich wäre in Israel, werde ich involviert, vielmehr auch in der Politik dort gewesen, weil der Prinzip ist gleich. Wenn man Gerechtigkeit sucht, sie hat keine bestimmte Adresse, sondern man tut das, weil es fast eine innere Drang, das zu machen, die ich kenne. Also man sieht die Welt und man weiß, dass nicht jeder das unbedingt folgt. Ja, die Welt ist voll mit dieser kognitiven Dissonanten und sie können in jedem Tag erscheinen und in verschiedene Grade, in verschiedene Tiefe und Bedeutungen. Aber Leute verkaufen schon ihre Seele an den Teufel. Sie tun das, ja, ist eine Faktum, ist nicht eine Frage von, und ist die Frage, wie wir uns, für mich ist eine Frage, wie ich, kann ich vor andere sprechen, mich bewahren, und bei uns in der Familie, jeder hat sich davon bewahrt. Also das heißt, jeder aber handelt damit anderes, obwohl wir haben die gleiche Eltern, die gleiche Geschichten. Mein älterer Bruder handelt damit natürlich, es beeinflusst dadurch wie ich, aber er hat damit von Anfang an ganz anders damit umgegangen. Und mein jüngerer Bruder, ziemlich ähnlich zu mir, aber das normale Leben mit Familie, mit Kindern, der Druck von das normale Leben ist viel größer. Also er macht das in kleinere, seine eigenen kleinere Kreisen. Ich glaube auch nicht, dass ich mache das in größere Kreisen, was ich tue. Eine Tropfe im Ozean. Ja? Aber hat mir schon jemand gesagt, okay, der Ozean ist gemacht von vielen Tropfen. Und Lehrer und Lehrerinnen sind im Prinzip viele, viele Tropfen in diesem Ozean. Weil der Einfluss ist enorm, was das macht mit der nächsten Generation. Und nächste Generation ist auch die jetzige Welt. Ist nicht nur, wir leben nicht nur für die Zukunft. Und ich tue das nicht für die Zukunft, sondern ich tue es tatsächlich aus der Pflicht gegenüber, selbst gegenüber. Weil ich finde das nicht, ich finde es richtig, nochmal, nicht nur, weil Avi finde es ist richtig, nach meinem Geschmack oder so, und deswegen handel ich, sondern tatsächlich, wenn ich schaue auf diese Grundprinzipien von Empathie, friedlich und kategorischer Imperativ, dann muss ich so handeln. Und ich wähle das auch zu wahren. Das ist eine Frage. Jetzt zu der Frage, wie der Hintergrund zu Hause. Das ist schwer, das zu beschreiben in Kurze, aber du hast meinen Vortrag gesehen, deswegen hast du mich auch eingeladen hier. Die Erfahrung, die meine Eltern mir vermittelt, meine Mutter mit ihrer Art von Verhalten, ungesunde Verhalten, mit sich selbst, nicht mit uns. Mit uns, das war die Folge. Aber das, wenn jemand ist in Depression oder mindestens in der depressiven Phase, sie war sicherlich bipolar, sogenannte Mania Depressiv. Und von der Mania habe ich sehr wenig gesehen, von der Depression habe ich sehr viel gesehen. Als Kind, man bekommt im Prinzip die Bedürfnisse des Kindes, sind nicht im Vordergrund, Bedürfnisse dieser depressiven Person. Ist nicht gewollt so, sondern das ist der Outcome. So ist passiert. Sie kann dann nicht anderes in dem Moment. Und ich kann auch nicht anderes, weil ich bekomme keine Reaktion zu meinen Bedürfnissen und deswegen erkenne ich überhaupt meine Bedürfnisse nicht. Und das ist tatsächlich so, dass ich habe diese Bedürfnisse wurde, ich werde nicht unterdrückt in irgendeiner Form, aber es ist eine Art von, man lebt in einer Atmosphäre, die für ein Kind sehr fordernd ist. Man taucht in Bücherwelten, was ist sehr, sehr schön. Das hat man sieht, dass die Welt ist auch anderes. Sehr bunt, sehr schön. Ich kann, bis heute habe ich noch diese Enzyklopädie für Kinder, dass ich sehe das Bild von der Moschee in Isfahan, gerade in Isfahan. Und ich habe, da muss ich mal hin. Und da möchte ich noch einmal hin. Nach Isfahan. Mit meinem israelischen Pass hoffentlich. Das bringt uns zurück direkt auf heute. Ich bin sehr, sehr versorgt in der Sinne vor. Immer achten, dass mir nichts passiert. Ja, kletter nicht auf den Baum, du kannst fallen, iss genug. Mein Teller war nie leer, war immer wieder gefüllt und nie wieder gefüllt. Hast auch zu Streitigkeiten gebracht. Das war überwiegend mit meiner Mutter, weil mein Vater war die meiste Zeit in der Arbeit. Also er kam zurück am Abend, das war immer mit irgendwelchen Geschenk oder das war auch eine Art von sehr viel Aufmerksamkeit. Man merkt aber, das gibt's in der Hintergrund eine Art von, nicht Geheimnis, ja, weil das wurde nicht für uns, meine Eltern haben drei Sprachen gesprochen. Mit uns nur Hebräisch, unter sich fast immer Jiddisch, was ich habe nicht so versucht zu lernen. Mein Bruder hat das, und Irma hat das begriffen, weil er wollte, da hat mir erzählt, er wollte wissen, über was da gequatscht wird. Und wenn sie haben gestritten, das ist auch passiert, das war auch Polnisch. Ich kann sagen, eine Seite eindimensional und eine andere Seite aber sehr, sehr vielfältig. In seine Schichten war für mich am Anfang überhaupt nicht verwirrend, sondern so dachte ich, so ist die Welt. Von den Büchern kannte ich. Damals noch gab es kein Fernsehen, nur im Radio konnten wir Sachen hören. Und irgendwann, als ich war 12, ich glaube, ich weiß genau das Datum, also nicht der Datum, der Tag, das war immer Donnerstag, 9 Uhr Abend. Wir haben eine Radio-Sketch, nicht Sketch, sondern eine Detektivgeschichte gehört. Und danach saß ich mit meinem Vater in der Küche. Das war geworden zu einer Art von Zeremonie. Und ich weiß nicht, von welcher Alte bis welcher Alte war das. Aber jede Woche habe ich eine KZ-Geschichte gehört. Und zwar mit alle drumum, aber mein Vater hat das immer überlebt. Und das war für mich eine sehr tief eindringende Erzählungen. Und meine Mutter, und das ist auch sehr, sehr wichtig, und macht das auch in diesem Podcast, auch in den Vorträgen oder in andere. Ich habe auch eine eine lange Video über diese Geschichte bei der NS-Beratungsstelle gegeben. Man kann dann auf Instagram schauen. Meine Mutter hat eine, abgesehen von der Holocaust, hat ein Erlebnis gehabt, als sie war 14, die, ich glaube, mindestens prägend wie der Holocaust, wenn nicht mehr. Und zwar, sie wurde missbraucht durch drei Deutsche im eigene Haus, wo die Eltern wurde mit der kleinen Tochter nach außen geschickt. Sie wurde, wie sie hat gesagt, was da passiert? Ich habe irgendwann gesagt, Mama, haben sie dich vergewaltigt? Nein. Das war wie bei der Gynäkologe. Das ist eine 14-jährige religiöse Mädchen, wie bei der Gynäkologe. Das reicht aus. Und das ist ein Fakt, dass das ist, was sie hat fast immer wiederholt bei ihrer Erzählung. Das heißt, der Trauma, die in ihr reingegangen schon mit 14, war Lebenszerstörung für sie. Und das ist im Prinzip eine Aussage, die passiert nicht nur bei dort in diesem Zusammenhang von Holocaust. Jeder, der sowas erfährt, eine traumatische Erfahrung, die das ist meine Erfahrung als Psychotherapeut, kann ich sagen, gibt es genug. Leute, viel zu viele Leute, die missbraucht wurden, in verschiedenen Arten und Formen, das geht nie weg. Ist einfach da. Ist einfach das. Nicht immer präsent im Vordergrund, wie bei meiner Mutter vielleicht, aber das ist da. Das bleibt teils das der Biografie, man kann sie nicht wegloschen. Und man kann nämlich vergessen, das ist die Sache auch. Man kann das nicht verdrängen. Die Erfahrung, aber die spätere Erfahrung von meinen Eltern, werde ich bezeichnen, dass bei meiner Mutter, obwohl heute fange ich mehr und mehr Dokumente, wo ich fand, dass ich verstehe, dass sie hat auch gehandelt und das war nicht nur Glück. Zum Beispiel ihre Alte hat bei ihren Aussagen verändert, was sie Eltern gemacht und so weiter. Bei meinem Vater war es so, dass er aktiv versuchte, ich immer dagegen zu handeln. Er hat zweimal auch sogar geschafft, zu fliehen aus einer Situation. Einmal zu fliehen komplett, auch am Ende des Krieges. Meine Mutter, das war einfach ein Glück, dass sie hat gearbeitet was für die deutsche Industrie oder die deutsche Kriegsführung war wichtig. Und zwar in Munitionsfabriken zuerst und später in Flugzeugbau. Und daher hat sie sozusagen bis zu Ende wurde sie am Leben gehalten. Sonst hätte sie das nicht gehabt. Zurück zu mir. Ich muss überlegen, dass ich alle meine Freunde, wenn ich besuchte Freunde von mir, habe ich das gleiche Phänomen dort gefunden. Also meine Eltern, wenn ich kenne meinen besten Freund da, das zufällig war mein Alter und seine größere Bruder war der Alte meine größere Bruder und also wir haben uns alle so gut gefunden. Bei denen, als ich war zu Besuch, war eine Atmosphäre, die nicht anderes für mich sogar noch bedruckender, weil das war komplett Schweigen. Komplett Schweigen. Mhm. Mindestens als ich dort gewesen. Ja. Und wir haben uns damals wie Kinder sind Kinder, was uns interessiert war, was weiß ich, Sänger, dass wir haben damals mit einer Schuhe ein Bild von denen und wir haben das gesammelt. Also wir haben auch normales Kindesleben gelebt, aber unter einer Atmosphäre, die kein wirkliche, ich will nicht sagen Freude, es ist nicht, dass Freude war verboten, aber sie war nicht natürlich, weil abwesend, und das vielleicht hätte ich von Anfang an, in das Schlafzimmer meiner Eltern gab es zwei Bilder. Und diese Bilder waren von meinem Großvater väterlicher Seite und Großmutter mutterlicher Seite. Und die haben beherrscht, ich sehe die gerade jetzt, wenn ich darüber erzähle. Ja. Sie waren im Prinzip diese Leere, diese Void, das alles, was verschwand und nicht mehr da. Die ganze Geschichten, die damit verbunden, alles war dieses Loch, das nicht vorhanden. Und trotzdem, dass die Sehnsucht davor da und für uns, zu uns nicht vermittelt. Nur das ist nicht erreichbar, war diese Atmosphäre. Das ist gewesen, aber er werde nie mehr und nichts kann das erfüllen. Auch wir nicht. Obwohl wir waren sozusagen wie Kinder, waren der Versuch, dieses Loch zu füllen. Und er kann nicht gelingen, weil er kann nur bedingt gelingen. Natürlich, wir waren sehr wichtig für unsere Eltern. Und dazu kommt noch, dass meine Mutter hat, ihr erstes Kind ist gestorben direkt nach der Geburt oder kurz nach der Geburt. Und das war für sie auch eine traumatische Erfahrung, die noch dazu kam. Meine Mutter für mich war das Bild, das Leid auf Erde. Also ich kann das nicht anders beschreiben. Heute sehe ich, wie viel habe ich von dieser Leid auf Erde genommen. Für mich, auch in menschlicher Verstehen, auch in Therapeut hat mich das sehr geholfen, Depressionen besonders zu verstehen. Weil ich kenne das, weil ich habe schon Berührung damit gehabt. Aber das ist irgendwas, das mich begleitet. Und ich glaube nicht nur mich, auch so wie wir haben aufgewachsen in einem Land, die voll mit Konflikten, innere und äußerliche, die immer diese Ambiguität entsteht. Weil man muss sich immer zwischen, ich werde nicht sagen, ich will nicht große Worte benutzen hier davor. Ach, moralische Handlung ist was sehr, ich werde nicht sagen ausdehnbar, aber es hat dann bestimmte Möglichkeiten drin zu bewegen, weil es muss immer angepasst an der Realität, an angegebene Realität. Ich habe wie jeder in Israel, damals auf jeden Fall war das so, heute glaube ich nicht, das ist mehr so, wurde ich sehr patriotisch aufgewachsen, mit so einem Satz, das für uns, weil für euch werde ich das nicht sagen, aber ist gut, also eine bestimmte Person in der Israel Entstehung Geschichte, Trumpeldor, Josef Trumpeldor, das gesagt, ist gut zu sterben für unser Land, und diese Mentalität war so. Und irgendwann habe ich realisiert, das ist nicht gut zu sterben. Wenn es hat kein tatsächlich so, und vor ein Land zu sterben ist auch sowieso nicht, sondern vor Gesellschaft zu sterben, kann ich schon verstehen. Und das war ein Prozess. Das war eine Prozess, wo ich habe auch von Patriotismus gewandelt zu einer Reflexion erst. Muss man reflektiert und reflektiert durch die verschiedenen Begegnungen. Ich komme immer zu dem Wort Begegnung. Wir haben immer, und das man sieht bei Viktor Frankl in seinem Buch, man hat immer eine gewisse Spannweite, so klein sie werde, wo wir haben eine freie Wahl. Und diese freie Wahl, wenn ich d'accord mit unserer Wille, bei denen das war Überleben, bei denen war das sich zu waschen in der KZ und nicht im Prinzip das Schicksal geben. Immer diese kleine Wahl, und wir haben natürlich viel, viel überhaupt nicht vergleichbares Wahl. Das bedeutet auch viel mehr zu entscheiden, weil wir haben viel mehr Entscheidungsraum. Da finde ich, dass es ist eine Aufgabe für jeden Mensch, der in einer Gesellschaft lebt. Und wir leben in einer Gesellschaft, die nicht nur für uns gemacht, sondern für uns alle.
Also erstmal danke auch, dass du nochmal auf das Video, das es online gibt, hingewiesen hast. Das packe ich auf jeden Fall. Ich wollte dich eben nicht unterbrechen, aber sehr gerne auch in die Shownotes, weil ich glaube, dass sich diese Gespräche, also dein, das ist ja ein Vortrag, wo du deine Geschichte erzählst, und vielleicht unser Gespräch jetzt auch ganz gut ergänzen, das vielleicht als Hinweis für die Zuhörenden. Als du mir geschrieben hast im Vorfeld, hast du die Tatsache, dass du die Lebensgeschichte und die Holocaust-Erfahrungen deiner Eltern und auch der weiteren Familie recherchiert hast und wirklich auf eine enorme Art und Weise auch weiterhin recherchierst und versuchst zu dokumentieren, beschrieben als Zwang und Leidenschaft zugleich. Also du hast geschrieben, ich bin aus Zwang und Leidenschaft zugleich Hobbyhistoriker geworden. Und das ist ja letztlich das, was du auch bei deinen Vorträgen in Schulen jetzt mittlerweile dann darstellst, also aufzeigst, davon erzählst. Mich würde noch interessieren, wann das angefangen hat und wie man sich diesen Prozess so ein bisschen vorstellen kann und wann vielleicht dann für dich auch die Entscheidung kam, zu sagen, all das, was sich jetzt zusammensetzt aus meinem Leben, meinen persönlichen Erfahrungen, den Gesprächen, davon hast du gerade berichtet, mit meinem Vater, den Gesprächen auch, wenn es weniger waren, mit meiner Mutter und meinen eigenen Recherchen, dann in Schule und auch damit an andere Menschen weiterzugeben. Das ist ja wahrscheinlich nicht komplett gleichzeitig passiert. Also du hast an diesem Abend, als ich da war, 3 Stunden gefüllt, ungefähr. Und es hat sich nicht wie 3 Stunden angefühlt mit der Geschichte deiner Eltern im Detail. Also beispielsweise auch darüber, wo sie Zwangsarbeit leisten mussten und dann auch nochmal recherchiert, was das für Firmen waren, welche Kontinuitäten es da vielleicht auch gibt. Das bettest du alles ein. Das ist ja auch schon eine Menge Arbeit.
Ja, das war eine Menge Arbeit, aber ich habe das nie als Arbeit, das war der Teil der Zwang in mir, kann ich sagen, wo ich saß in Yad Vashem früher, wir hatten nicht diese Möglichkeit wie heute, online, überhaupt kein Internet, habe immer zu Archiven gefahren und habe angefangen, die Akten zu suchen und ich glaube in Yad Vashem in Ende der 90er Jahren, wo der Originalbild habe ich gefunden von meinem Großvater, weil was wir hatten, ist nur eine Zeitungsabschnitt, der nicht ganz klar, das ist auch eine Geschichte an sich, wie es gefunden und so weiter. Durch eine Nachbarin von uns war aus der gleichen Stadt wie mein Vater und sie kannte meinen Großvater natürlich sehr gut. Er hat eine wichtige Funktion in der Gemeinde. Und sie hat diese Zeitung gesehen und hat meinen Vater gebracht. Und mein Vater hat aus dieser nochmal eine emotionale Akt, hat das zu einem Fotograf gebracht und aus dieser grausame Bild raus retuschiert die Reste oder rausgenommen, nur das Bild von meinem Großvater. Und auf dieser Bild gibt es kein Kippa, weil er war religiös, kein Kippa auf seinem Kopf. Das war schon in einer Handlung dass die Deutschen angefangen sie zu foltern, hat er der Kippa zurückgesetzt, weil so kannte er seinen Vater. Er hat sozusagen für mich so eine Art, hat seine Würde zurückgegeben, damit wie es gewesen. Würde ist einfach eine sehr, sehr wichtige Sache. Und es trifft nicht nur mich, andere Juden, andere Menschen, sondern alle Menschen. Und auch hier ist eine sehr dehnbare Möglichkeit, wie wurde gezeigt und juristisch auch gefolgt. Aber zurück zu dieser Recherche, das war bei mir, ich weiß nicht, ob es eine Neugier ist, mehr als Neugier. Das war, weil immer das war eine Art, ich fühlte, das ist eine Mission. Ich kann das nicht anders beschreiben. Das war für mich wie eine Mission. Und ich habe irgendwann in den 90er Jahren angefangen und irgendwann meine Ex-Ex-Frau hat mich tatsächlich geschafft zu überzeugen, nach Polen zu fahren. Also ich hatte eine große Angst davon und ich hatte große Angst davon, von meiner Mutter bekommen. Ich hatte keinen Bezug nach Polen. Ich habe auch Polnisch ab und zu gehört und sie haben darüber damit gesprochen. Okay, mit einem anderen Ton vielleicht, aber ich hatte diese Angst dort und ich habe das überwunden und das war für mich eine enorme Erfahrung. Ich kam zu der Stadt mein Vater, später auch zu der Stadt meiner Mutter. Ich habe in einem Wohnmobil geschlafen, da in dem Zentrum, wo dieses Bild auch stattfindet. Ich habe die ganze Nacht geweint. Also, und nicht geweint, das war nicht ich, das war mein Gefühl, dass irgendwas in mir weint aus. So, dass meine damalige Frau war verzweifelt und hat zu sich gesagt, was habe ich getan? Was habe ich getan? Das hat mich überzeugt, hier zu kommen. War für mich aber ich werde sagen, eine spirituelle Erfahrung mit viel Schmerz, mit viel, aber irgendwas, das war für mich nicht von dieser Welt. Und das vielleicht verbindet sich mit meiner tiefen Überzeugung, auch wegen anderer Erfahrungen. Das Leben endet nicht. Ende das Leben ist nicht das Ende. Einmal so. Ja, und das ist schon eine philosophische Sicht. Ich habe mehr und mehr und mehr Dokumente gefunden. Dann habe ich Dokumente über meine Mutter gefunden, die weniger. Ich habe das zusammen. Ich habe vor 10 Jahren angefangen, ein Buch zu schreiben. Und heute meine Therapeutin, ich gehe jetzt wieder zur Therapie selbst, finde, das ist immer gut, Therapie. Meine Therapeutin hatte eigentlich, es ist Zeit, dass du fängst an zu schreiben über dich, nicht nur über deine Eltern. Und wahrscheinlich werde ich das so tun, dass ich verbinde die Sachen, weil sie sind tatsächlich sehr zusammen verbunden. Ihre Geschichte geworden zu meiner Geschichte. Ich kann sagen, dass die Begegnung mit Deutschland, der war für mich ein Schlag, der ich wusste nicht, wie damit, glaube, was das hatte möglich. Dann eine Zwischenanekdote drin, als ich war Anfang der 80er Jahre, habe ich damals mit israelischer Freundin erste Mal Europareise. Und man muss verstehen, dass Israel ist wie eine Insel, auch emotional, auch physisch, sehr schwer, war damals sowieso. Haben wir auch nach Europa gekommen und wir haben versucht, alles um Deutschland zu vermeiden. Das war meine Wunsch. Und wir haben das irgendwie geschafft. Und irgendwann aber, sie war zurück in Israel und ich wollte nach Dänemark und da hast keine andere Wahl. Musst du durch Deutschland? Wir hatten schon vorher eine Begegnung, weil ihr Vater kam zu einer Fortbildung hier in Deutschland, haben wir ihn besucht, das war die erste Begegnung. Kann das erste Wort, das ich habe da gelernt, es war verboten. Das war die Eindrücke, dass ich hatte damals. Ich hatte eine Eklat mit einem Polizist auf der Grenze, der dänischen Grenze, als ich zurückkam, der mich rausgenommen, ich war per Hitchhike, also per Anhalter, da rausgenommen. Und als ich habe realisiert, dass er tut das nur was Willkür, weil er hat meinen israelischen Pass gesehen. Ich habe ja, ich habe keine Angst. Also ich habe mit ihm in so eine Eklat gekommen und er hat mir erklärt, dass er hat das getan, weil ihm, als er war in Israel, wurde er auch, so weil er war in einem gewissen Alter und damals haben alle geprüft, ob sie hatten was zu tun mit Nazi-Deutschen zu tun. Auf jeden Fall hat mich dann jemand andere in sein Auto mitgenommen von dort und hat mich war geworden ein Gastgeber für mich vor einer Woche bei sich zu Hause und er hat mich später in Israel besucht. Und plötzlich, irgendwas war für mich klar geworden, die ich nie wusste. Mein Vater hat mit ihm mit Vergnügen Deutsch gesprochen. Ich wusste nicht überhaupt, dass mein Vater Deutsch spricht. Ja, wusste ich das überhaupt nicht. Und da habe ich, und ich habe ihm, meine Mutter hat ihn vermieden, diese Person. Aber ich habe meinen Vater später gerechnet. Das ist klar. Deutsche haben mir auch geholfen. Es ist nicht nur, sie haben mir viel genommen, aber war auch Deutsche, die mir geholfen haben. Und sowieso, so eine Person ist eine andere Generation. Und ich glaube, diese Offenheit, diese, ich kann sagen, ich bin Pluralist in meinem Wesen. Diese Offenheit war für mich, ich glaube, auch genauso prägend später, dass ich konnte mit Deutschland irgendwo umgehen. Und hier habe ich eigentlich den großen Teil von Recherche gemacht. Gesagt, angefangen bei der Stadtbücherei und dann fahren zu Archiven. Aber ich konnte trotzdem emotional nicht in Einklang bringen. Meine Mutter war im Leben. Das war für sie ein herber Schlag, dass ich nach Deutschland und mit einer deutschen Frau, die ich, wie gesagt, in Australien kennengelernt. Und das war für sie, was sie musste, peu à peu. Und dann irgendwann, als wir uns scheiden lassen, wir waren 14 Jahre zusammen. Das habe ich meiner Mutter nicht getraut zu sagen, weil ich wusste, wie das wäre, das destabilisiert. Weil inzwischen, sie hat diese Deutsche auch sehr geliebt. Es war für sie auch eine Art von einer Heilung. Diese Begegnung auf Augenhöhe mit einer anderen Person. Und das, was ich versuche auch in Schulen zu bringen, wo Begegnung, eigentlich was ich versuche heute zu machen, ist, was damals Tuvia Friedman in mir verursacht. Dass eine Begegnung mit einem Mensch, auf der empathischen Ebene, nicht auf der kognitive. Kognitive bringe ich auch. Deswegen, du hast gesehen, in meinem Vortrag ich verbinde, ist nicht die Geschichte meiner Eltern, sondern Geschichte von ganz Europa in der Zeit, in diesem Zusammenhang von Holocaust. Und ich bringe viele historische Dokumente, um zu zeigen, das ist nicht einfach, ja, sie hatten das ein schweres Schicksal und so und irgendwie davon gerettet, sondern wir waren nur ein Teil von viele, viele, viele solcher Schicksale, die viele nicht überlebt. Man sieht das auf meinem Stammbaum, wie viele nicht überlebt haben. Aber diese Begegnung auf empathischer Ebene, ich hab noch ein anderes Projekt, das für mich auch sehr wichtig. Und ich gehe mit einer muslimischen Freundin, Kollegin zu Schulen. Sie trägt Kopftuch. Weil sie trägt Kopftuch, wir machen das keine Show und wir gehen zu Schulen und wenn eine, das war in der Fall Schülerin, 13-Jährige, die sagt mir am Ende, wissen Sie, Sie sind ganz anders als was mir von meinen Eltern über Juden erzählt wurde. Bingo. Aber dieser Satz von Adorno, dass Antisemitismus ist das Gerücht über Juden, in dem Moment wurde getilgt, nicht mehr da. Für die ist eine Erfahrung. Und diese Erfahrung verändert die Welt am Ende. Ihre Welt wird damit beeinflusst, verändert. Und das, glaube ich, muss auf täglicher Ebene viel mehr passieren. Man braucht viel mehr Begegnungen. Nicht, dass ich kann mich nicht retten, aber ich bekomme so viele Einladungen zu Iftar, zum Fastenbrechen von denen und denen und denen. Ist alle Sachen, die ich verknüpft mit der Zeit, die ich bewusst gegangen, bewusst zu dieser Begegnung, wo Leute haben nicht Angst, vielleicht auch manchmal Angst, aber es ist nicht gut angesehen, wenn du bist mit andere Kontakte haben. Oder wozu? Jeder lebt in seiner Bubble. Das ist ein Naturphänomen, dass man fühlt sich am meisten bequem dort und man fragt sich weniger Fragen auch dann. Man braucht auch nicht so viele Antworten zu geben. Und ich suche gerade die Fragen. Suche gerade andere Antworten. Und so war auch mein Werdegang in Israel. Es war für mich eine, ist nicht, dass ich sage, dass ich bin in der Sinne, besonders war der Akt, was ich habe getan. Ich war nicht der Einzige, das getan, das geweigert. Aber wenn werde noch 1000 wie ich in der Zeit, dann werde die Geschichte, das Land werde vielleicht anders gewesen, weil das wäre auch nach oben kommen, dass wir können nicht so, obwohl das ist eine Illusion. Also reicht mir, dass ich mache diese Tropfen im Ozean. Und gerade der Ozean, wo ich lebe, ist hier Deutschland und daher versuche ich das dort. Da habe ich wieder geschweift und wahrscheinlich zu deiner Frage nicht geantwortet eigentlich. Doch, aber tatsächlich zu Schulen. Seit wann gehe ich zu Schulen tatsächlich? Weißt du, meine erste Frau war evangelisch. Meine zweite katholisch, die zu Judentum konvertierte. Meine jetzige Partnerin ist Muslime. Dann erst, ich glaube, dass ich vermittle das nach außen. Das für mich, wer jemand, welche Herkunft hat jemand, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ja? Das ist für mich im Gegenteil. Es ist immer eine Neugier. Ich lerne. Jeden Tag ich lerne was Neues und das ist wunderbar. Das beflügelt das Leben. Und der Kontakt zu Schulen eigentlich entstanden erst mit meiner zweiten Frau, die Lehrerin gewesen war, ich häufig dort nicht. Ich habe keinen Vortrag gegeben, aber ich hatte Kontakte in Yad Vashem. Und jemand von Yad Vashem kam, ich war immer diese Vorträge, man hat Kontakte, man erkennt ein bisschen die innere Seele, man erkennt auch, wie wenig Zeit haben in der Schulprogramm die Schüler und Schülerinnen davor, dass man muss diesen Raum schaffen. Das ist nochmal Aufgabe, die ich sehr hoch schätze bei Lehrkräften, wenn sie das tun. Irgendwann, als Covid kam, ich habe diese Begegnung mit muslimischen Vereinen zum Beispiel, habe ich schon viel früher. Ich war viele Jahre im Vorstand der jüdischen liberalen Gemeinde in Köln und ich habe das aktiv genommen. Zu Iftar gehe ich schon 15 Jahre, ich glaube. Jedes Mal bin ich woanders eingeladen. Das heißt, ich habe schon damals diese Kontakte. Philosophiere sie jetzt, aber man muss verstehen, was keine von uns geboren zu was wie geworden, besonders jetzt auf der politischen Ebene, ist alles in uns tradiert und mit Interessen, wie gesagt, von verschiedenen gesellschaftlichen Kräften. Und wir müssen zu dieser, um ein tatsächlichen ehrliches Miteinander zu haben, müssen wir auf diese Zeiten erinnern, wo wir haben gespielt mit jemand, uns wurscht, ob er trägt das oder trägt das, das Austausch, das gewesen. Das ist das Wesentliche und das, was für mich sehr wichtig. So, und zurück zu der Frage, fing an Covid, ich habe diese Welt von Zoom, was wir jetzt so selbstverständlich benutzen, geboren oder erweitert und dann konnte ich plötzlich Kontakte mit verschiedenen Organisationen. Ich habe angefangen mitzuwirken bei einer, nicht Vortragreihe, sondern wir haben, ich weiß nicht, ob jetzt wöchentlich oder jede zwei Wochen getroffen mit einem muslimischen, türkischen Verein. Verband engagierte Zivilgesellschaft angefahren. Ich war der einzige Jude in der Zeit, war jemand, das Spezialist für Christentum und waren viele Muslime und wir haben so Impulsvorträge über religiöse Sachen, über Fasten, über Feiertage, und entstehen ein Austausch. Und das war öffentlich. Und da habe ich mir gedacht, Moment, ich muss mehr über die Zeit von diesem Verband zu gehen, dort und dort, sondern muss tatsächlich öffentlich. Ich weiß nicht, wie viele Leute haben das geschaut, aber man konnte das immer schauen. Dann kam die Idee, mit Bad Arolsen habe ich den Vortrag gemacht. Ich habe was gesehen, ich habe mit denen Kontakt, ich habe von denen auch arrangiert. Ein anderer Zeitzeuge, jetzt mein Herzensfreund jetzt, er ist 96 jetzt, Bernard Offen, war jetzt der Vortrag in der Tag, wo ich habe in der Gymnasium da, wo du hast mich gesehen, gleicher Tag, eine Stunde vorher, hat er vorgetragen in Auschwitz, Birkenau. Ich empfehle diese, gerade diesen Schnitt, was er spricht. So was, jemand, das so erlebt und mit so einer Wärme, Wärme kann ich das jetzt, mit so einem positiven Blick auf die Welt. Er hat auch einen Auftrag. Den habe ich auch per Zoom getroffen, habe ich kapiert, dass er war auch mit meinem Vater in der gleichen Zeit, festgestellt, er war in der gleichen Transport, war in der gleichen Lager. Sie kannten den, also er kann nicht erinnern, ob er kannte ihn oder nicht, weil ganz andere Eindrücke im Leben, aber haben wir Kontakt, habe ich zu ihm gefahren, habe ich ihn getroffen, haben wir so am Anfang im Zoom, haben wir so wöchentlich ein Gespräch geführt und kam die Idee, dass die Welt ist größer und so. Und ich versuche, mache das auch, auch mit Zoom, versuche ich tatsächlich zu Schulen zu gehen. Und ich versuche jetzt auch in der Polizei zu wirken. Habe ich schon, die Kontakte sind schon gemacht. Weil ich finde, dass alles, was in dieser Gesellschaft Wirkung hat, muss ausprobiert dort demokratische Gedanken, pluralistische Gedanken. Wir sind in dieser Welt, wir alle atmen die gleiche Luft. Ist nicht vor unsere Kinder und Kindeskinder, einfach, weil ist richtig, ist einfach richtig, aus allen Ebenen ist richtig. Ja. Und was ich hoffe auch, dass da, du hast mir gesagt, Lehrerinnen und Lehrerinnen hören das, dass tatsächlich das irgendwelche durch dich oder direkt an mich, wie du das kommen in Kontakt, dass man kann, dass ich kann, so, dass ich werde zu Schulen eingeladen und auch mit meiner muslimischen Freundin Hanife, die auch ist eine andere Sparte, aber ist die gleiche Wirkung oder andere Wirkung nochmal, aber alles vor eine pluralistische Gesellschaft, die diese Gesellschaft, wie man sieht in der Welt und in Deutschland auch spezifisch, werde gefährdet, weil nochmal gibt's Leute, die weigern davon zu lernen oder sie lernen was anderes davon, sie lernen vielleicht, dass Macht ist was Schönes. Sie nehmen Beispiele, wo das funktioniert. Aber Macht hat immer nur temporär funktioniert. Es ist nirgendwo. Unsere Gesellschaft hat sich entwickelt nur durch gemeinsame Befruchtung und nicht durch Eroberung der anderen und der andere zerstören. Das ist im Prinzip das Ader, das bei uns muss schlagen.
Ja, danke. Ich habe gerade beim Zuhören parallel so ein bisschen nachgedacht. Also ich glaube, es wird sehr klar, dass dein Ansatz, du hast jetzt auch mehrfach gesagt, ein pluralistischer ist, ein humanistischer ist, dass du einen Optimismus versprühst. Und ich gehe jetzt einmal kurz zu mir und meiner Antidiskriminierungsarbeit, weil ich glaube, dass wir uns in vielem sehr ähnlich sind, auch was den Blick auf politische Bildungsarbeit angeht, was den Blick auf Räume öffnen und so weiter angeht. Und persönlich spüre ich aber trotzdem auch bei dem, was du sagst, dass sich vieles bei mir auch aus Wut oder Frustration als Gefühl speist. Also ich beobachte die Welt, beobachte Ungerechtigkeiten, beobachte gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse und bin unfassbar wütend. Also kann das manchmal kaum aushalten, dass wir Dinge immer noch besprechen müssen. Dass es Menschen gibt, wo das eben nicht auf Gegenseitigkeit beruht und dass das nicht gerade wenige sind. Zahlen für die AfD steigen, man könnte jetzt so viele Beispiele nennen. Wie gehst du mit Wut um oder spürst du auch Wut? Oder gab es Momente, in denen du auch unfassbar wütend warst? Also ich denke da zum Beispiel auch an alles, was du sagst, bewegt sich ja auch im Bereich Erinnerungskultur. Und da gibt es auch sehr viel performative Momente. Es gibt so viele Kontinuitäten. Es gibt so viele Fragen, wo Gerechtigkeit vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund stand. Gibt es da auch Wut bei dir? Oder würdest du sagen, mein Motor ist eine andere Emotion?
Zu deinem letzten Satz, mein Motor ist in der Tat eine andere Motivation. Das heißt aber nicht, dass ich kenne keine Wut oder kenne keine, wo ich platze. Ich habe am Anfang, als ich war in Deutschland, das war mich eine ständige Begleitung. Das hat mich zur Therapie gebracht, weil ich war mir klar, dass eigentlich Ich bin eine tickende Zeitbombe. Ich habe tatsächlich konkrete Pläne gehabt. Das ist schon verjährt. Also das kann ich das ruhig sagen, wo ich tatsächlich gedacht, dass ich werde, damals, dass wir bezogen tatsächlich auf alte Nazis, die waren noch nicht so alt damals, dass ich werde sie versuchen, fündig zu machen. Also im Prinzip auch, was Tuvia Friedman damals versucht zu machen. Ich spürte diese Wut, aber war mir klar, dass ich werde platzen und ich werde da so viel Raum dafür geben. Und das, damit erreiche ich nicht. Es war eine lange, lange, lange Arbeit darauf. Tatsächlich bei mir in therapeutischer Setting und nicht nur auch in mir und in durch, würde ich nicht sagen, an innere Gespräche, aber versucht zu spüren, wo ist tatsächlich der Ort, wo es entsteht. Und das war für mich immer gekommen auf diesen Punkt, wo es ungerecht, wenn es ungerecht, kann ich das nicht aushalten, weil es für mich so fremd, also ich verstehe kognitiv, wie Leute dazu kommen. Ich verstehe auch heute als professionelle Sicht weiß ich, wie, was man kann sich verdrängen und ignorieren und so weiter. Aber es bleibt für mich fremd. Und trotzdem, ist nicht in mir mehr fremd. Ist für mich fremd von außen. Ich lasse das, solange das ist nicht in eine persönliche Beziehung gekommen, da habe ich auf eine persönliche Ebene so eine Ungerechtigkeit erfahren, diese Wut war vollkommen da. Das heißt, er wohnt in mir wie früher, nur ich lasse ihn nicht mehr beherrschen. Und das ist, was ich habe vielleicht gelernt. Es gibt auch einen alten Unterschied zwischen uns und diese Erfahrung, von wo ich habe darauf gearbeitet, das ist nicht da, kommen mir zugute, kann ich sagen. Aber ist mir vollkommen verständlich, was du sagst. Ich finde, ist die natürlichste Form, zu fühlen, wenn Ungerechtigkeit passiert oder wenn man hat das Gefühl, man tut alles, was man kann und am Ende der Wirkung ist sehr klein. Aber wie gesagt, auch ein Tröpfchen im Ozean macht am Ende einen Ozean und ich glaube, was Lehrkräfte machen, ist der Ozean von jetzt und in der Zukunft. Und das wäre auch entscheidend letztendlich, ob wir bleiben in demokratischer Gesellschaft oder sich so ändert. Und ich bin, wenn wir lassen, eine Wort über die AfD, ich will nicht in politische Ebenen kommen. Ich finde nicht jede Einzelhandlung in der AfD als verpönt. Ich finde das gesamte Paket als verpönt. Ich kann auch verstehen, wie Leute dort kommen zu dies oder jenes. Ja, ich kann das verstehen, weil es gibt so eine psychologische Entwicklung, warum Leute dazu kommen. Viele wollen sich selbst schützen, weil in ihrer Meinung das Selbstschutz, aber das ist vollkommen Quatsch. Eine pluralistische Gesellschaft ist eine Bereicherung, immer eine Bereicherung. Ist keine Frage darüber, das empirisch das auch zu sehen. Aber das Gesamte, was ich immer, der Vergleich, was ich mache, du kannst nicht, man muss das Wald, die Vogelperspektive haben. Und die Vogelperspektive mit dieser Partei, sie soll verboten sein. Weil sie hat zu viele Elemente, die gefährden das Grundsatz von Zusammenleben. Und Zusammenleben und dieser Werk, was heißt Europäische Union, die mit viel Blut und Trauer gezwungene Masse dazu gekommen, also im Prinzip der weniger Nationalismus und mehr, ein größerer Blick, er sollte gehalten werden, weil Nationalismus führt nur für eine kleine Gruppe einen Vorteil und der Rest, alle werden davon leiden. Und man kann auch in der Zeit von der NS, wo ist im Prinzip der prägnante Beispiel oder in Faschismus in Italien, sind das letztendlich dem Volk verdient davon nichts.
Danke. Ich würde super gerne, sage ich jetzt ganz ehrlich, auch noch mit dir eine Folge über Politik und Gegenwart und so weiter oder das Gespräch weiterführen und über diese Dinge sprechen. Ich glaube, dass da ganz viele auch wichtige, auch wieder Spannungsfelder, Ambiguitäten und auch ja Lernräume dadurch irgendwie da sind. Jetzt haben wir aber nicht ewig Zeit und das wäre nochmal, wie du gerade gesagt hast, eine ganz andere Ebene. Deshalb würde ich jetzt so langsam sagen, oder fragen, was du denn gerne den Zuhörenden noch mit auf den Weg geben würdest. Ich glaube, du hast schon ganz viel auch indirekt mit auf den Weg gegeben, aber ich ende die Folgen ja immer mit einer konkreten Hausaufgabe. Und das wäre eine Hausaufgabe, die sich sowohl an mich richtet, aber auch an alle Lehrkräfte, die zuhören, angehende Lehrkräfte, Leute, die sich einfach fürs Thema Schule interessieren oder die dir gerne zuhören. Und das wäre so ein bisschen der Abschluss des Gesprächs.
Gerne, gerne auch zu einer anderen Folge oder ein über Politik. Und dann kann ich auch viele Beispiele aus Israel nehmen, wo ich sehe einfach vor meinen Augen, wie Demokratie verfällt. Einfach zerfällt, weil bestimmte Kräfte das so wollen. Und das sind nationalistische Kräfte, die das so wollen. Und Egoisten. Ja, das ist eine Mischung, eine gefährliche Mischung. Was ich werde sagen, dass, und ich glaube, dass ihr macht das sowieso, aber prinzipiell denken vor Handel. Ja, das heißt, welche Wirkung hat dieser Handel? Wie weit trägt sich das? Und für mich dann sozusagen, dass in Synagogen gibt's immer über den Torah-Schrank, je nach der Synagoge, früher das war, dann gibt's, und ich sehe Gott vor mir. So einen Satz, dass im Prinzip du sollst eine gewisse Achtung haben. Und ich sage, nimmst du kategorische Imperativ, zwar nicht in eine philosophische Ebene, also einfach auf der tägliche Handlung. Was tue ich, wenn ich das tue? Welche Wirkung das? Und hätte ich gewollt, dass bei mir, mit mir, wurde auch so gehandelt. Das ist so simpel und so ausreichend, wenn alle so verhalten. In der Schulrealität ich weiß, wie schwierig ist das. Und ihr seid wenig gegen, nicht gegen, aber mit sehr viele Anforderungen. Sehr, sehr viele. Und immer diese neue Erlasse und das, ja. Kennen, wie gesagt, ein bisschen das Leben, nicht aus der Innere, aber man kann das Beste davon tun, was man machen. Und ich glaube, auch für Lehrkräfte für sich Räume schaffen, wo sie nicht in eine Maschinerie gedreschert werden. Ihr müsst, weil sonst könnt ihr das nicht geben, was ihr sollten und können geben. Das ist, ich glaube, Lehrer zu sein, Lehrerin zu sein, ist eine Berufung. Ist nicht, also man kann das nicht aushalten, wenn es nicht so. Und die das nicht das so tun, werden sowieso auf dem Weg, ich weiß nicht, ob rausfliegen, aber ihre Psyche werde sehr, sehr leiden. Und ich glaube, dass ja ein Arbeitsplatz, das ist auch eine Methode von Viktor Frankl, er hat eine Logotherapie entwickelt, eine psychologische Methode, wo er betont sehr, sehr viel, 8 Stunden am Tag sind wir in der Beruf und der Beruf sollte aus einer Befriedigung, aus einer Freude, dass ich gehe zu Beruf nicht um am Ende, weil ich habe ein Gehalt, das ist auch wichtig, aber dass ich gehe dort, das zu machen, was ich möchte machen. Und ich glaube, bei Lehrkräften ist Gang und Gäbe. Das ist Teil davon. Und wie gesagt, ich habe eine große Achtung für diesen Beruf. Große, große Achtung.
Vielen Dank für diese Hausaufgabe. Und bevor ich dir jetzt insgesamt danke, möchte ich noch mal kurz festhalten, auch für die Zuhörenden. Normalerweise stelle ich keine Hausaufgaben, aber manchmal sage ich am Ende der Folge noch mal ein bisschen was. Und zwar noch mal die Erinnerung daran, dass ich den Vortrag, ich nenne es jetzt mal Vortrag, verlinken werde. Auch das Video, was du eben angesprochen hast, von Arulzen gibt es online. Und natürlich kann man dich auch kontaktieren. Ich hoffe, jetzt wird dein Postfach nicht noch mal überlaufen als das, was du eben schon beschrieben hast. Aber von mir persönlich, weil ich ja jetzt schon einmal auf deinem Vortrag war, auch eine große Empfehlung, selbst wenn es dann nicht zeitnah passieren wird, dich einzuladen und Räume zu schaffen für die Auseinandersetzung mit deinen Geschichten, die aber weit mehr als deine persönlichen Geschichten beinhalten und thematisieren. Also das nochmal als kleine Hausaufgabe von mir. Und dann jetzt aber ein riesengroßes Dankeschön, Avi, an dich, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast und auch natürlich für deine Arbeit und dein ganzes Engagement.
Herzlichen Dank meiner Seite. Nur ein kleines, ich finde, dass der Video, das ich habe bei Arolsen, das ist vor ein paar Jahren gemacht, ist auch gut. Das im Prinzip beinhaltet meine gewisse Arten. Aber seit dann habe ich mich entwickelt und ich glaube, dass bei der Instagram von NS-Beratung wäre sozusagen die frischeste Form.
Ja, danke.
Wo ist weniger faktisch und mehr emotional, werde ich das, wenn Lehrkräfte das wollen, sehen. Und ich bedanke mich bei dir natürlich, dass du die bevor du mir die Gelegenheit, dass du überhaupt tust, was du tust. Weil das ist viel größerer Tropfen als meine, finde ich. Und ich mache nicht der Wichtigkeit, ich reduziere nicht. Ich finde, das, was ich tue, ist auch wichtig. Aber du schaffst noch mehr Räume, noch mehr Zugang dafür. Und ja, ich wünschte dir, dass viele, viele Jahre das wird das noch sein, dass deine Kräfte dir gehalten werden. Und vor allem, dass du mit der Wut, der entsteht und ist sehr, sehr verständlich, warum kannst du damit umgehen, dass es dich nicht paralysiert? Weil ich kenne auch diese Situation, dass es zu tief hineingeht und man versteht die Welt nicht mehr. So ist das.
Ja, das glaube ich, können auch viele, die zuhören, wahrscheinlich gebrauchen, das auch von dir nochmal zu hören und die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. An der Stelle dann auch danke fürs Zuhören, würde ich sagen, und bis zum nächsten Mal.